Hallo, liebe Leute, hier eine kleine Info von André aus dem Schnitt. Ihr werdet feststellen, dass die Folge hier ein bisschen nicht ganz aktuell ist. Wir hatten leider ein bisschen Verzögerung zwischen Aufnahme und dem fertigen Schnitt. Und deswegen sind die Themen jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Wir wollten das aber euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten und hoffen, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß damit. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Viel Spaß bei der Folge und let's go. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden da draußen. Lang, lang ist's her, aber wir sind immer noch da, auch wenn wir jetzt eine sehr, sehr lange Pause zwischendurch hatten. Aber wir haben natürlich immer noch Bock und machen natürlich hier trotzdem weiter unseren kleinen Gaming-Podcast. Den mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe wie immer hier meine beiden Freunde mit am Start. Einmal Chris, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön euch zu hören.
Und natürlich Carlos.
Hi, schön wieder hier zu sein.
Ja, lang, lang ist es her. Es kam viel dazwischen, hauptsächlich das Leben, wie das halt nun mal so ist. Aber dementsprechend haben wir auch ein bisschen was aufzuholen. Jetzt, wo wir auch schon im nächsten Jahr sind, im neuen Jahr 2026. Und zudem haben wir festgestellt, uns gibt's ja jetzt auch schon quasi über ein Jahr, wenn auch mit Lücken, aber passend dazu haben wir eigentlich genau 12 Folgen bis jetzt aufgenommen und die können wir ja mal ein bisschen auch heute Revue passieren lassen, ein bisschen über aktuelle Themen sprechen, ne? Ist ja auch wieder einiges passiert so im Gaming-Bereich. Ja, darum sage ich einfach mal, was war bei euch so los?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin mega happy, dass wir das durchgezogen haben, dass wir die 12 Folgen haben und dass wir eigentlich ja auch mehr haben. Auch mit ein paar, die wir nicht rausgehaut haben, weil wir nicht zufrieden waren. Aber im Großen und Ganzen war es ein tolles Jahr. Es war ein interessantes Jahr und es hat doch echt viele Türen geöffnet, die ich nicht erwartet hätte. Also sowas wie der Talk mit den Synchronsprechern war halt mega gut. Und also da nochmal ein großes Danke an Vincent und an Ruby, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Hat mich sehr, sehr gefreut. Oder auch der Talk jetzt mit Ilias gegen Ende letzten Jahres. War auch wirklich eins der Highlights. Wir haben noch ein paar Eisen im Feuer. Mal gucken, ob wir die auch schmieden können, aber ihr könnt gespannt sein, dass es dieses Jahr auch mit netten Gästen weitergehen könnte.
Ja, mega. Ich muss sagen, mich hat am meisten verblüfft, wie schnell es dann doch geht, sich zu professionalisieren. Nicht jetzt, was das regelmäßige Stattfinden angeht, da haben wir sicherlich alle noch Verbesserungsbedarf, aber das lag ja auch immer daran, dass es ein Hobbyprojekt war und ist. Aber tatsächlich, es ist doch schön zu sehen, dass aus einer verrückten Idee mit Gleichgesinnten doch mal einen Podcast aufzunehmen, tatsächlich ein Produkt entsteht, was sich auch Freunde von mir anhören und wo man auch drüber redet und ins Gespräch kommt. Und das ist wirklich eine tolle Sache und da blicke ich sehr gerne auf die Folgen zurück. Einige hast du ja schon angesprochen, aber auch unsere Retro-Folge höre ich mir immer noch gerne wieder an. Und lass mich da immer noch in unsere Vergangenheit entführen.
Ja, also für mich auch. Also mein größtes Highlight ist eigentlich, dass ich diese verrückte Idee damals einfach auf dem Discord hier von Ilias reingeschmissen habe und eigentlich so gedacht habe, ja, ich frage einfach mal, wenn sich jemand meldet, dann ist gut. Aber wenn nicht, naja, man hat es wenigstens versucht. Und dass ihr euch da gemeldet habt, Hat mich super happy gemacht. Also war schon generell ein längerer Wunsch, einen Gaming-Podcast irgendwie zu machen und über diese Leidenschaft zu reden und zu philosophieren mit Gleichgesinnten. Und das hat mich einfach mega gefreut damals, als ihr gesagt habt, ja, kann ich mir vorstellen, lass mal was machen. Und seit der mit unserer Reise, die wir bisher hinter uns haben, einfach super toll. Also ich hoffe, das hört man auch dann nach und nach, wie wir uns dann so ein bisschen eingegroovt haben und auch uns selber natürlich dann immer besser kennengelernt haben und verbessert haben, sage ich mal auch. Und ja, darum ist eigentlich generell das größte Highlight für mich hier in dem Sinne, dass ihr das irgendwie möglich gemacht habt. Und von den Folgen her kann ich mich gerade gar nicht so richtig entscheiden, wobei die Folgen, wo wir irgendwelche Gäste haben, immer am spannendsten finde, weil sich das wirklich so sich mal professionell irgendwie anfühlt. man hat hier prominente Gäste und auch vor allem das Ilias, der das mehr oder weniger mit seinem Server, mit seinem Discord-Server und mit seinem Projekt eigentlich ermöglicht hat, dass wir uns gefunden haben, dass er auch gesagt hat, hey, cool, ich bin auch mit dabei und bin mal bei euch zu Gast. Fand ich einfach krass, finde ich einfach cool. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Ja, Chris hat es ja schon gesagt, wir haben noch einiges in petto. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt regelmäßiger werden, jetzt im kommenden Jahr. Und das vielleicht mal für uns, klar, wir haben alle viel zu tun, wir sind alle busy, wir haben Familien, wir haben einen Job, wir machen das hier nur so nebenbei, aber wenn wir das irgendwie doch schaffen, irgendwie das trotzdem regelmäßig reinzubekommen, dann kann es nur noch geiler werden. Und das ist jetzt schon geil, darum freue ich mich einfach drauf, was noch alles so kommt.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja noch zwei andere Mitpodcaster haben, die auch mehr oder minder regelmäßig da sind. Einmal den Benno und einmal den Goliath. Auch nochmal ein ganz dickes Danke an die beiden, weil Benno mit seiner Platinierungssucht, möchte ich es mal sagen, nochmal einen ganz anderen Blick aufs Gaming wirft. Also wir sind ja, ich bin ja eher so der Casual-Spieler, ich kann ja nur für mich reden, aber Benno macht das ja mit einem Ziel, jedes Spiel halt zu platinieren, was er anfängt. Das finde ich auch echt bemerkenswert. Und Goliath hat halt auch immer wieder mal andere Einblicke als wir und es ist auch immer spannend, was er zu erzählen hat. Und deswegen auch nochmal ein ganz dickes Danke an die beiden.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt schon so ein bisschen angesprochen, mit was so eure Lieblingsfolgen sind. Gibt's eine Folge, die ihr unbedingt, die wir schon aufgenommen haben oder vielleicht auch noch aufnehmen werden, wo wir sagt, das, oder macht es eher so, gibt es eine Folge, die wir noch unbedingt aufnehmen müssen? Oder was ist eure Folge, die wir noch unbedingt aufnehmen müssen, wo wir Stunden drüber sprechen können?
GTA 6.
Ja, ich kann ja meinen Take dazu machen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wenn das Gothic Remake draußen ist, werden wir auf jeden Fall, denke ich, eine ausführliche Folge dazu machen. Mit einer Rückreise, was die Gothic-Teile eigentlich bewirkt haben, was die Mod-Community macht. Und schon mal ein kleiner Teaser. Ich bin ja recht tief in der Gothic-Community drin und habe auch mit dem einen oder anderen Kollegen dort Kontakt. Vielleicht haben wir da sogar den einen oder anderen Menschen bei uns noch zu Gast in der Folge. Und es wurde ja schon angeteasert, dass die zwei bisher veröffentlichten Demos mit den unterschiedlichen Ständen beide unabhängig vom Spiel entwickelt wurden und vor allen Dingen dazu gedient haben, die Mod-Kompatibilität zu testen. Und wenn jetzt davon ausgeht, dass bereits zu Release quasi ein recht umfangreicher Mod-Editor zur Verfügung stehen wird, und ist insofern spannend, weil es ja eine extrem starke Mod-Community gibt für Gothic und einige Mod-Entwickler auch schon angekündigt haben, dass dann in der neuen Engine ihre besten Mods quasi umzusetzen. Und das wird, glaube ich, wird sich lohnen, darüber zu sprechen.
Ja, nice. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. wie gesagt, ich glaube, wir hatten es irgendwann schon mal thematisiert, aber ich habe Gothic nie gespielt. Das ist so, war so ein, zu einem Zeitpunkt, wo ich da noch nicht wirklich was mit anfangen konnte, beziehungsweise das einfach an mir vorbeigegangen ist. Darum bin ich auch gespannt auf das Remake. Ich weiß nicht, ob ich es direkt zocken werde, weil dazu ist mein Pile of Shame noch zu hoch. Wobei ich letztens, wer hat denn das gesagt? Ich glaube, Gregor war es. Er hat gesagt, es gibt kein Pile of Shame, sondern nur Möglichkeiten, die man noch spielen kann. Finde ich eine sehr schöne Interpretation. Aber es gibt auch so viel, was ich spielen will. Mal gucken. Aber wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf, dann wie das ist. Und ob ich da vielleicht auch nochmal Zugang zu Gothic finde. Weil es ja schon vor allem auch so ganz besondere deutsche Spiele, Historie und Kultur ist. Und da bin ich vor allem gespannt, wie sie das, was die Hardcore-Fans sagen, ob das Remake das noch trifft, weil viele Originalsprecher sind ja mit dabei und so weiter. Ob es den gleichen Charme von damals irgendwie noch versprüht oder da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Ich bin auch sehr neugierig dann, was du sozusagen als neuer Spieler davon hältst, weil man das ja als alter Hase nie ganz sozusagen hat, dieses erste Mal richtig Gefühl. Dafür soll ja das Remake auch genau sein. Und was ich schon mal sagen kann ist, es gab ja die Entscheidung von Alchemia, das ist ja ein spanisches Studio. Also sozusagen ist die natürliche Idee, das zu entwickeln, erstmal in Englisch. Gibt es ein eigenes Lokalisationsteam, das quasi das ganze Spiel und die Dialoge in Deutsch entwickelt und in Englisch. Also die entwickeln unterschiedliche Texte quasi für die unterschiedlichen Sprachversionen, um diesem deutschen Charme gerecht zu werden. Netter Fun Fact an der Stelle.
Nicht schlecht. Also falls uns jemand von dem Entwicklerteam zuhört, wir würden uns auch über Codes freuen. Hint, hint. Ja, aber Spaß beiseite. Ja, ich bin auch gespannt, was Gothic Remake bringt, weil Gothic 1 habe ich damals viel mit meinem Bruder gespielt und mit einem Freund, der schon lange, mit dem ich jetzt schon lange keinen Kontakt mehr habe, aber der damals halt mein bester Freund war und da hatten wir viel, viel zu tun und viel, da haben wir auch viel Gothic gespielt, Gothic 1, Gothic 2. Und ich verbinde echt viel mit dem Spiel und hoffe doch, dass das Remake das auch wieder einfängt. Die Demos haben ja eigentlich ein ganz gutes Bild geliefert, fand ich. Und das fühlte sich schon ganz gut an. Mal gucken, wie es in einem fertigen Spiel ist. Ja. Und mein Take zu der ganzen Sache auf, also ich hatte vorhin gescherzt mit GTA 6, aber ich freue mich schon wirklich auf GTA 6. Bin da echt gespannt, ob die das dieses Jahr wirklich rausbringen. Meine Frau wettet schon wieder dagegen und sagt, na, mal gucken, die verschieben das doch noch mal. Was auch interessant wäre, weil ich glaube, alle größeren Spielefirmen gerade alle Releases entweder weit, weit vor GTA 6 oder weit, weit nach GTA 6 legen, aber keiner legt es so in den Zeitraum, wo GTA 6 erscheinen soll. Und da bin ich echt gespannt, wie das wird.
Ich bin auch absolut neugierig, weil es ja das erste Mal ist, dass es wirklich ein Phänomen gibt, dass sich Leute zu 1000% sicher wird, dass das ein krasser kommerzieller Erfolg wird. Also es ist sozusagen nicht so, dass man sagt, okay, wird es jetzt so cool, wird es den Erwartungen gerecht, sondern im Prinzip ist eigentlich schon klar, jedes Entwicklerstudio sagt, ich will auf keinen Fall zusammen mit GTA 6 releasen. Ich weiß noch, ob ich nicht an die Geschichte erinnert, dass Elex 2, der quasi Last-Shot-Titel von Piranha Bytes, den Gothic-Entwicklern, am selben Tag wie Elden Ring erschienen ist. Und ich noch weiß, dass alle davor gesagt haben, wir verschieben es lieber an Elden Ring und Piranha Bytes gesagt hat, das macht uns nichts, wir haben nicht dieselbe Zielgruppe. Und sich das doch im Nachhinein als Fehler erwiesen hat, wie Björn Pankratz dann mal irgendwann in einem Podcast gesagt hat. Also ja, bin ich sehr gespannt. Ich glaube übrigens, dass es auf jeden Fall erscheinen wird an dem Datum, weil die erste Verschiebung ja noch innerhalb des angekündigten Geschäftsjahres war. Wenn es jetzt verschoben werden würde, dann könnte man quasi den Aktionären gegenüber, müsste man das Geschäftsjahr verschieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass trotz aller Ideologie, die man Rockstar mit Sicherheit noch zutrauen kann, die nackten Zahlen des mit Sicherheit wertvollsten Medienfranchises der nächsten Jahre nicht noch eine Verschiebung erlauben wird.
Dass das Ding ein Erfolg wird, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist ja klar. Schon weil GTA Online so eine Riesenspanne an Spielern hat und auch Red Dead Redemption 2 immer noch Spieler anzieht, gerade jetzt mit dieser Jagd nach dem letzten Easter Egg mit den Spiderwebs. Das habe ich leider nur so am Rand mitbekommen. Mal schauen, was da dann kommt. Und durch die Leaks auch natürlich, weil vor ein paar Jahren ja diese Leaks gezeigt haben, dass GTA 6 im Aufbau halt noch überhaupt nicht so cool aussah, wie man es immer denkt. Aber ich finde die Trailer, die sie dann jetzt, oder den Trailer, den sie jetzt veröffentlicht haben vor kurzem oder vor einer Weile, der war halt schon ziemlich cool, weil der so gezeigt hat, was die so für einen Vibe einfangen wollen. Und ich glaube, das wird auch ein interessantes Ding, weil das ja so ein Querschnitt durch diese amerikanische Kultur ist. Bin einfach gespannt, was da alles drin ist am Ende.
Ich frage mich tatsächlich, das finde ich extrem spannend, dass es ja jetzt mehrere Leaks schon zu dem Thema gab, wird GTA 6 quasi nur ein sehr gutes GTA 5 quasi mit besserer Grafik und anderen Charakteren. Es gab jetzt einige Menschen, die schon gesagt haben, es gibt dort Gameplay-Elemente, die wieder für 15 bis 20 Jahre quasi der ganzen Industrie voraus sind und wo die Industrie Jahre brauchen wird, um dem hinterherzulaufen. Ich meine, klar, ist auch immer viel PR-Gewäsch dabei, muss man jetzt auch nicht schönreden. Aber ich muss doch sagen, also wenn man sich GTA 5 heute anguckt, als Spiel, was auf drei Konsolen erschienen ist im Jahr 2011 oder so, muss man sagen, hält es immer noch gut mit aktuellen, zumindest Double-A-Titeln, gut mit. Und da muss man sagen, also was quasi für eine Vision auch damals schon die Leute im Kopf hatten, dass diese Spielewelt auch selbst ohne GTA Online, wenn jemand heute GTA 5 das erste Mal spielt den Story-Modus, ist jetzt nicht so, als wäre das ein blödes Spiel oder als könnte man das irgendwie keinem mehr empfehlen, das heute zu spielen. Und es gibt nicht viele Spiele, die so eine Zeit im Nacken haben und sich sozusagen noch das Prädikat Meisterwerk aufdrücken können. Und vor allem nicht außerhalb des Fantasy-Bereichs, darf man ja auch mal nicht vergessen, weil natürlich Popkultur anders altert als jetzt ein Skyrim oder ein Gothic. Und deswegen ist das schon eine beeindruckende Leistung. Also ja. Da bin ich echt gespannt, ob GTA 6 wirklich wieder so, gerade in diesem Spiel mit Social Media, man hat ja in den ersten Trailern schon viel mit Apps und Handys und so gesehen, ob das quasi gelingt, in so einer überfrachteten Medienzeit da nochmal einen Superlativ zu generieren.
Auf jeden Fall.
Genau. Und wie schon sagst, ne? Also GTA 5 kam 2013 raus. Also ist heute immer noch okay. Also ich mag GTA 5 aus verschiedenen Gründen nicht, aber darüber können wir dann im GTA 6 Cast auch mal reden, warum ich GTA 5 nicht so mag. Aber ja, auf jeden Fall. Das wird echt ein Ding, weil wenn man überlegt, Red Dead Redemption 2, was ja danach kam, hat dann so eine Sachen wie verwesene Leichen. Also du konntest jemanden erschießen, wegreiten, später wiederkommen und dann hast du dann halt verschiedene Verwesungsstadien gehabt. Du konntest, ich weiß gar nicht, man konnte ja alles jagen, man konnte sich alles angucken, man konnte jeden Hund tätscheln, der da rumrannte. Es gab Geheimnisse zu finden und wenn die so darauf aufbauen und das dann halt in die Moderne bringen, das ist schon ziemlich cool. Ich wünsche mir immer noch ein Red Dead Redemption 2 Next Gen Update mit 60 FPS auf der PS5 oder so. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Es wird ja auch schon seit Jahren immer so, ja, jetzt kommt's. Jetzt. Passiert aber irgendwie nicht. Es ist auch okay, wenn es nicht kommt. Es ist ja trotzdem ein sehr gutes Spiel. Aber GTA 5 hat halt so ein Treatment bekommen und das war dann schon auch wieder nochmal ein Auftritt, nochmal mehr Leute reinzuholen.
Ja. Naja, was man immer so mitbekommt, ist ja, dass Rockstar so Red Dead Redemption 2 auch was den Online-Modus angeht, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dadurch, dass GTA 5 Online halt so, oder GTA Online halt so viel, so eine Cash-Cow ist, ist man dann irgendwo auch logisch, dass man dann natürlich eher da seine Aufmerksamkeit reinbuttert, aber ja. Nee, was ich noch zu GTA 6 sagen wollte, ja, es ist schon too big to fail, ne? Also es ist einfach so groß, es kann eigentlich nicht scheitern, weil selbst wenn es irgendwie nicht so gut sein sollte, dadurch, dass alle am Anfang es direkt haben wollen. Es ist immer noch nicht bekannt, wie teuer es sein wird. Wir hatten ja schon mal in einer Folge davor spekuliert, ne, was, wie teuer wird es? Wird es das erste Spiel sein, was 100 Euro kostet oder drüber? In der Normalversion vielleicht sogar. Das ist natürlich auch noch ein Ding, aber dieser Tag, wo GTA 6 rauskommen wird, wird gefühlt mindestens die halbe, wenn nicht sogar mehr der Gaming-Welt GTA 6 spielen. Mhm. Also es wird sowieso das komplette letzte Quartal, denke ich mal, dominieren, was auch, also generell was angeht, also an Content, Reviews, Let's Plays und so weiter und so fort. Theorievideos und Sachen zu der Story und hast du nicht gesehen. Also da wird so viel kommen. Ja, wie gesagt, das ist einfach schon zu groß, als dass es nicht erfolgreich sein könnte, einfach weil alles definitiv Tag 1 haben wollen.
Eine Sache wollte ich noch sagen, gerade was den Preis angeht. Zum Beispiel hat der jetzt Final Fantasy VII Rebirth. Die haben ja angekündigt, dass sie den Preis dauerhaft senken für alle Konsolen, weil er, ich weiß den Grund gar nicht mehr, aber der Preis wird jetzt, weil es ja demnächst auch auf der Switch erscheint, auf der Switch 2, haben sie aber auch gesagt, dass sie generell alle Preise senken werden. Also die Switch 2-Version wird auch schon günstiger erscheinen als jetzt die als damals die, also es wird nicht ein Vollpreistitel. Und das fand ich halt schon ein cooles Ding, weil das Spiel ist halt auch schon eine Weile alt. Und dass es dann nicht jetzt nicht nochmal 60, 70 Euro sich krallen, sondern halt irgendwas Günstigeres, ist dann schon, ich würde nicht sagen feiner Zug, aber es ist halt schon auch ein Zeichen, wo sich vielleicht die Branche auch hinbewegt gerade. Also weil gerade diese Preisdiskussion ist ja eine Diskussion, die halt nicht nur, die jetzt nicht nur wir führen, die ja auch überall geführt wird, weil da ja gerade wirklich sehr viel im Umschwung ist, überraschenderweise.
Ja, wobei ich glaube, da bist du zu idealistisch unterwegs aus meiner Sicht. Ja, Schock. Ich mach den misstrauischen Antikapitalisten hier. Es ist tatsächlich, glaube ich, also das Rebirth-Remake hat sich ja auch nicht so gut verkauft tatsächlich wie der erste Teil. Das muss man einfach auch klar sagen. Und gerade Square Enix, die sind einfach sehr gut mit ihren Zahlen. Das heißt, die wollen halt nicht, dass Reunion reinscheißt und dann irgendwie so ein krasser Stain auf der Reihe bleibt. Das verstehe ich auch absolut. Ich bin sehr gespannt, nachdem Nintendo jetzt ja angekündigt hat, dass Feuerrot und Blattgrün auf der Switch kommen sollen. Und zwar nicht als Teil des Nintendo Online Services, sondern aus Rücksicht auf die Nicht-Abonnenten als Kaufversion im eShop. Und da freue ich mich ja schon, wenn die für 30 Euro oder so ein Spiel da releasen vom Game Boy Advance, dann wird die Diskussion wieder neu entfacht sein. Und ich glaube, die RAM-Diskussion macht vor allen Dingen, also die RAM-Preissteigerung und die Produktion für große KI-Server und so, treibt im Moment Spieleentwickler auf Konsolen, die davon abhängig sind, sozusagen eher dazu, ihre Preise zu reduzieren, um Leute zu motivieren, vielleicht lieber mehr Geld in eine Konsole zu investieren, weil dann die Spiele günstiger werden. Im Gegensatz zum Trend wie früher. Wir wissen ja, die PS4 hat Sony noch bezuschusst als Hardware, damit quasi über die Spiele das Geld verdient werden kann. Und ja, ich bin sehr neugierig. Insofern, der Gaming-Markt bleibt auf jeden Fall spannend. Da werden wir mit Sicherheit auch noch in den nächsten 12 Monaten so manche interessante Folge zu machen können. Ja, wo wir schon bei spannenden Entwicklungen sind, würde ich gleich mal auf eine aktuelle Entwicklung eingehen wollen. Wir wollten uns ja noch mal ein bisschen über die State of Play unterhalten.
Ja, das ist sehr gut, weil ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur Bruchteile mitbekommen, sage ich mal, von dem, was so angekündigt wurde. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. Ich habe was gesehen, God of War, die alten Teile bekommen ein Remake auf jeden Fall. Da bin ich hyped, weil das die alten Teile für die PlayStation 2 beziehungsweise auch PlayStation 3 und PSP. Auf jeden Fall ein wichtiger Teil meiner Zockhistorie sind. Da bin ich ja mal gespannt, was sie da umsetzen werden. Aber ansonsten habe ich nur was gesehen von irgendeinem großen, muskulösen Hahn, der irgendwelchen Monstern aufs Fressbrett gibt. Das sah auf jeden Fall interessant aus. Aber viel mehr habe ich leider auch nicht zugesehen. Aber erzählt mal, was gab es so Neues bei der State of Play?
Also mein persönlicher Herzbruch kam, als nicht der dritte Teil von Final Fantasy Remake angekündigt wurde. Das hat mich dann leider ein bisschen traurig gemacht. Aber nichtsdestotrotz waren zwei meiner absoluten Highlights das John Wick Spiel, was angekündigt ist, also was noch keinen Namen hat, heißt immer nur John Wick, aber es sah halt ziemlich cool aus und es hat mich an die Filme erinnert, aber es hat mich auch so ein bisschen vom Style an Max Payne früher erinnert, gepaart mit einer Mischung aus diesem John Woo Game, falls ihr das noch kennt.
Stranglehold.
Stranglehold, genau. Und so ein bisschen Sleeping Dogs. Also so in die Richtung fand ich, ging das. Und in dem bisschen, was man gesehen hat. Aber das war schon ziemlich, ziemlich cool, gepaart mit halt dem Style, den John Wick halt hat im Film. Und das fand ich ziemlich, gefällt mir ziemlich gut. Mal gucken, was dabei am Ende rausfällt, ob es ein gutes Spiel wird oder ob es nur so ein Cash-Grab wird. Das weiß man ja immer alles nicht. Ich bin aber erstmal bin ich ganz zuversichtlich.
Das, also John Wick-Spiel, auf jeden Fall hört sich interessant an. Ich glaube, es war im letzten Teil, wo man auch so eine Sequenz hatte, die sehr stark an ein gewisses Hotline Miami erinnert hat, fand ich, weil du auch so ein Apartment-Building gesehen hast und die Kamera war quasi top-down von oben und du hast nur so gesehen, wie er durch die Räume sich durchgemetzelt hat. Das hatte schon sehr videospielartige Anleihen oder Inspiration, sage ich mal. Und dann gab es ja auch mal dieses John Wick Hex oder so ähnlich. Das habe ich leider selber nicht gespielt. Ich fand schon, dass das irgendwie interessant aussah, weil diese Idee, dass du quasi das Zug für Zug irgendwie planst und dann quasi einmal quasi abspielst, dass du wie in dem Film diese Choreo hast. Fand ich eigentlich ganz interessant, aber ich glaube, die Umsetzung war wohl nicht ganz so gut. Also wie gesagt, ich habe es nicht selbst gespielt, aber man hat dann gehört, es war irgendwie nicht so das, was man von Wick-Spiel erwartet hat. Darum, wenn es jetzt mehr so in die actionlastige Richtung geht, was du schon erwähnt hast, mit Max Payne, Stranglehold, also auf jeden Fall irgendwie Bullet Time wird wahrscheinlich drin sein, was ja irgendwie auch lustig ist, weil das ja auch, sag ich mal, dann an Matrix erinnert mit Keanu Reeves in der Hinsicht. Kann ich mir gut vorstellen. Muss ich mir nochmal angucken. Was haben sie da genau gezeigt? Einfach nur so ein bisschen einen Mood-Trailer? Oder? Ja. Also ich denke mal, Gameplay gab es noch nicht so wirklich, oder?
Nee, es war mehr so ein Mood-Trailer. Es war mehr so dunkle Zimmer. Dann wurde rumgeballert und man hat erst gegen Ende gemerkt, dass es halt dieses typische John Wick Gun Fu ist. Also der macht ja diesen Mosambik-Drill immer, ne? Zwei Kugeln in den Oberkörper, eine in den Kopf. Und als diese Handbewegung und diese Armbewegung kam, dachte ich, oh, das ist doch ein John Wick Spiel. Das wird ja spannend. Und dann hat man auch, danach haben sie dann auch revealed, dass es denn John Wick ist. Also man spielt wirklich auch John Wick, man spielt halt Keanu Reeves und das wird schon cool. Ich mag ja auch Keanu Reeves in Cyberpunk auch sehr als Johnny Silverhand. Und ja, warum nicht? Gibt mir einfach mehr von sowas.
Ist für mich auf jeden Fall auch ein starkes Argument. Nach Henry Cavill hat ja, glaube ich, Keanu Reeves das größte Standing in der Gaming-Branche als Filmstar. Zu Recht nach Your Breathtaking und dem letztendlichen Comeback von Cyberpunk ist das ja auch absolut verdient. Also das lässt mich auch hoffen. Ich persönlich hätte mir ja immer noch ein John Wick-Spiel von IOI Interactive oder 101 Interactive gewünscht, die auch die Hitman-Reihe gemacht hat, die ich persönlich ja immer noch sehr gerne spiele. Aber die haben sich ja für James Bond entschieden. Insofern war das natürlich klar, dass das nicht passieren wird. Aber ich glaube, in dem Universum hätte auch ein John Wick gut funktioniert. Allerdings hat mir der kurze Trailer auch sehr gefallen, muss ich sagen. Also auch wenn noch nicht viel zu sehen war. Das war auf jeden Fall was, wo man sagen kann, das hat sich gelohnt. Ja, was sich für mich auf jeden Fall gelohnt hat, du hast es ja schon angesprochen, André, war auf jeden Fall die God of War Trilogie. Ich bin sowieso ein großer Santa Monica Studios Fan, nicht nur, weil mir die God of War Lizenz gut gefällt, die ich finde alle Einträge davon absolut super, und nicht nur, weil ich den ersten Teil gespielt habe, als ich gerade, also von der neuen Duologie aktuell oder von den zwei Teilen, als ich selber Vater geworden bin, das hat einen dann nochmal so ein bisschen anders abgeholt emotional, muss ich doch sagen, haben die halt auch noch kein scheiß Spiel gemacht in den letzten Jahren. Also jeder Eintrag in der God of War Reihe war immer ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber hat am Ende immer sein Geld gerechtfertigt, und deswegen freue ich mich sehr auf ein Remake der ersten drei Teile. Ich bin gespannt, wie sich das mit der Entwicklung von Kratos verträgt. Also Kratos ist ja doch zu einem anderen Gott geworden, quasi in der neuen Reihe. Und wenn man heute die alten Teile spielt, ist ja auch Kratos selbst ein anderer. Und ich weiß gar nicht, ob die Spielerschaft, die quasi mit God of War und God of War Ragnarok aufgewachsen ist, sich sozusagen an diesen alten Kratos so ein bisschen dran gewöhnen kann. Andererseits muss ich ehrlicherweise sagen, mein PlayStation 1 und 2 und 3 Herz schlägt natürlich höher, wenn ich daran denke, den guten Metzel Kratos, die pure Pump-Action der Musik in moderner Grafik zu sehen und mich durch die griechische Mythologie zu schnitzeln, die ja meine Lieblingsmythologie von allen tatsächlich ist. Vielleicht noch geschlagen von den Ägyptern, aber da gibt es nicht so viele coole Spiele außer Assassin's Creed, und das ist nicht meine Favorite IP, aber wirklich stark. Also das war für mich ein Highlight, auch wenn es mehr als die Ankündigung, dass es ein Remake geben wird, noch nicht gab. Also es gab ja nicht mal einen kurzen Teaser oder so zu sehen, sondern wirklich nur den Schriftzug 1, 2, 3 und dann God of War Trilogy Remake. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir vor 27 was davon sehen werden. Insofern mache ich mich da jetzt auch nicht verrückt. Dazu gibt es auch zu viele Games, wird es wahrscheinlich auch wieder 26 geben, die ich gar nicht schaffe zu spielen. Insofern muss ich mir da Gott sei Dank auch keinen Stress machen. Aber ich freue mich, dass sozusagen Santa Monica auch zeigt, dass IPs, wenn die sich tragen, auch entwickelt werden. Und es ist ja parallel als Shadow Drop, kann man es ja eigentlich nicht mehr wirklich nennen, quasi das 2,5D-Abenteuer von Kratos, Ghosts of Sparta oder so ähnlich heißt das, glaube ich, ist ja auch parallel dazu entschieden. Und das muss ich sagen, ist so schön, weil klar, das ist jetzt kein super umfangreiches Spiel und es ist natürlich schon anders als die God of War Trilogie, aber ich finde es schön, dass man heute mehr darauf geht, quasi so ein Universum auch auszubauen und Spielergruppen anzusprechen, die vielleicht jetzt vom Original einfach nicht so angesprochen werden, aber sich das vielleicht im Let's Play angesehen haben oder in einer Lore-Geschichte, und das in einem anderen Spielprinzip zu erweitern. Das finde ich eine ganz schöne Art, so Spielerschaften zu verbinden. Und da muss man halt gucken, ob die Geldschneiderei da überwiegt oder quasi der Wunsch, mehrere Spielerschaften mit reinzuziehen. Aber im Idealfall verbindet sich beides. Und deswegen war auf jeden Fall mein erstes Highlight auf jeden Fall die God of War Trilogie und der Drop von God of War 2,5D.
Das heißt Sons of Sparta.
Ah, ja, ich wusste irgendwas mit Sparta, aber...
Nee, aber nur das war so.
PSP, ne? Der eine Teil. Gab's genau, doch auch zwei PSP-Spiele, ne? Ja. Ghost Sparta.
Ja, genau.
Genau. Ja, nee, also bin ich auch hyped. So was ich mitbekommen habe, ist auch der Originalsprecher vom jungen Kratos, sage ich jetzt mal, auch wieder mit an Bord. Was ja auch nochmal zu Christopher Judge, der ja diesen wirklich alten grummeligen, eher wortkargen Kratos. Gut, Kratos war schon immer recht wortkarg, muss man natürlich sagen, aber spielt ja auch nochmal, wie sag ich mal, eine Veränderung, aber ich oder was heißt Veränderung, einen Weg zu alten Wurzeln, sagen wir so. Natürlich auch wieder einfach, auch weil viele Leute jetzt Christopher Judge als Kratos kennen, sagen können, das macht der jetzt auch nochmal. Aber ja, nee, was mich zum interessiert ist, sie machen ja ein Remake und hast schon richtig gesagt, wir werden ja die nächsten 2-3 Jahre erst wieder wirklich was Neues dann hören oder sehen. Aber was mich interessiert oder wo ich gespannt bin, ob sie, wenn sie es ein Remake machen, machen sie es quasi, behalten sie die alte Steuerung von damals bei, ne? Also diese alte Hack-and-Slash-Steuerung, dass du quasi eine feste Kamera hast und dich durch die Räume schnetzelst und alles sehr cineastisch natürlich dadurch in Szene gesetzt wurde. Oder hast du es wie bei den neuen, da ist es natürlich auch cineastisch, aber du hast halt die Third Person über den Schulterblick und ist ja natürlich ein ganz anderes Kampfgefühl, ne? Vor allem mit den Chaos-Klingen, klar, die gab es jetzt auch in den neueren Teilen, aber war ja nicht die primäre Waffe, die genutzt wurde, sondern du hattest ja hauptsächlich deine Axt, mit der du natürlich ganz anders gekämpft hast. Und bist dann mal zwischendurch auch auf die Chaos-Klinge gewechselt für bestimmte Aktionen. Aber hier war es ja so, du hast ja in den alten Teilen hauptsächlich mit den Chaos-Klingen gekämpft. Klar, du hattest auch noch die anderen Waffen, meinen Hammer, die emeischen Löwen aus dem dritten Teil waren natürlich auch mal geil, diese riesigen Fäuste. Und die haben natürlich mit dem alten Steuerungsschema wunderbar funktioniert. Und jetzt bin ich halt gespannt, okay, wie setzen sie es um? Behalten sie das bei oder gehen sie dann eher um auch die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, die jetzt, wie du schon meintest, mit den neueren God of War Titeln quasi Zugang gefunden haben, ob sie die dann halt auch damit abholen wollen bei den Remakes, dass sie sagen, okay, gut, steuert sich dann halt wie bei den neueren Teilen. Da bin ich einfach gespannt, welchen Weg sie da gehen werden. Ja. Und was ich noch sagen wollte, dieses 2,5D, da müsst ihr mich mal abholen, weil davon habe ich gar nichts mitbekommen. Was ist das? Also das ist auch ein neues Spiel von Santa Monica, also im God of War Universum, aber halt als Side-Scroller oder was haben sie da gemacht? Das interessiert mich jetzt so mal.
Ja, ich sag erst mal kurz was zu dem anderen Thema, dann sage ich gleich was dazu. Ich glaube tatsächlich, dass sie das neue Kampfsystem benutzen werden. Und zwar, dafür hat es einfach nicht schlecht genug funktioniert quasi in der neuen Umgebung, muss man einfach so realistisch sagen. Und ich glaube, die cineastische Präsentation der griechischen Götterwelt und der griechischen Bauten und so, quasi durch die Schulterperspektive und durch große cineastische Kamerafahrten und so wirken zu lassen, ist, glaube ich, tatsächlich wichtiger, als sozusagen das möglichst nah am Original zu machen. Das war ja sozusagen auch so ein bisschen technologische Unterstützung, feste Kameras und so sind ja immer ein guter Winkel, um nicht alles zu programmieren. Und heute ist ja tatsächlich die frei einstellbare Kamera, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wie durch den Hades zu scrollen oder so, das wird schon mega werden. Ich glaube, dass das am Ende den Ausschlag geben wird, quasi, dass man das eher spielen wird wie den aktuellen Teilen, wobei ich glaube, sie werden halt trotzdem natürlich das verändern. Also weil einfach die Waffen nicht gleich gut funktionieren, du hast es ja selber gesagt, auch die Weite funktioniert mit einer Axt, die man wirft, natürlich viel besser als mit einer Klinge, die quasi nah dran ist. Und ich bin sehr gespannt, ich denke, man wird engere Areale sehen, also man wird sich ein bisschen verabschieden von dem Weiten, was man jetzt in den God of War Teilen gesehen hat, in neueren, weil es eben davon profitiert, wenn du eine Kettenwaffe hast mit nicht so riesiger Reichweite, wenn du dann enge Areale schaffst, so Tempel, also es bietet sich auch alles an, also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden quasi das neuere Kampfsystem sehen, vielleicht mit leichten Modifikationen, und man wird halt an den Arealen schrauben, dass es zum Spielstil passt. Wird schon cool werden, ja.
Ich bin halt einfach nur gespannt, also der Einstieg in den dritten Teil ist für mich immer noch einer der epischsten Gaming-Momente überhaupt, wie du wie das Spiel beginnt, du kämpfst auf Gaia, die den Olymp hochklettert, wirst von Poseidon angegriffen. Also mehr Bombast und Epicness kann einen Auftakt zu einem Spiel ja eigentlich gar nicht haben. Und wie gesagt, wenn es eine neue Perspektive hat, da bin ich echt gespannt, wie sie das umsetzen, weil da die feste Kamera, dieser Fokus auf bestimmte Teile im Geschehen und so weiter, dadurch konnten sie natürlich eine gewisse Größe und einen gewissen Bombast erzeugen. Und wenn es, wie du jetzt schon meintest, sich dann vielleicht eher durch das neue Kampfsystem und durch die anderen Waffen vielleicht eher auf engere Räume bewegt. Na, gut, wir wissen es halt noch nicht, aber ich bin gespannt, wie sie sowas umsetzen werden. Und ich bin auch gespannt, sie haben jetzt ja gesagt, Trilogy Remastered. Werden sie wirklich jedes Spiel einzeln remastern oder werden sie ein Remaster, wo alle drei Teile drin sind und dann mit gewissen Einkürzungen? Ne? Das ist, finde ich, auch noch ein Fragezeichen, wie sie es genau machen werden. Ne?
Alles gut, ich wollte nur kurz noch was zu Sons of Sparta sagen. Im Prinzip ist es ein Side-Scroll-Pixel-Game, ähnlich Metroidvania-mäßig, so ein bisschen wie Blasphemous, falls du das was sagt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Leider nicht ganz so tief im Gameplay. Also man muss schon sagen, das profitiert schon auch von dem Namen God of War. So, wenn man, also es ist jetzt nicht so ein herausragendes Game. Es ist ja in Partnerschaft auch mit einem anderen Studio entwickelt worden. Man hat sich vermutlich eher den Namen ausgeliehen und soll quasi aber lore-relevant sein, weil es eben die Geschichte von Kratos und seinem Bruder Deimos erzählt, so ein bisschen, und dazu ein bisschen was macht. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ich habe es jetzt selbst noch nicht gespielt, soll aber wohl die Exploration oder die Erforschung sehr gut gelungen sein. Also es gibt eine große Map und coole Sachen, aber es gibt aktuell noch viele Bugs, auch im Bereich Performance, viele Audio-Bugs und so ein Kram. Also ich denke mal, so in 2 bis 3 Wochen wird das Spiel dann gut genug sein, damit man da mal einen Blick reinwerfen kann. Und ist halt eine nette Erweiterung des Universums, aber ich vermute, man kann sich auch hinterher in Let's Play reinziehen und sich mit den normalen God of Wars beschäftigen. Da hat man dann, glaube ich, auch nicht viel verpasst.
Mein Problem wird es halt das sein, dass das alles erstmal alles PlayStation-exklusiv bleiben wird und als kein Nichtbesitzer einer PlayStation 5 aktuell wird das für mich sowieso erst nochmal dann in Ferne sitzen, aber mal gucken. Die anderen God of War-Teile haben sie ja dann auch mit Jahrenverzögerung für den PC gebracht. Vielleicht machen sie das ja hier auch dann irgendwann, wenn es da mal kommt.
Der Preis von 30 Euro ist ganz schön heftig für so ein Spiel, wo man gar nicht so richtig weiß, was es gibt. In so Zeiten, wo wir so ein Spiel haben wie Dead Cells, was sehr viel günstiger war, hat eine ähnliche Optik hat und wahrscheinlich ein viel, viel tieferes Kampfsystem. Da muss man sehen. Ich gucke mir das garantiert an, wenn es vielleicht in im PS Plus irgendwann mal kommt oder als wirklich günstig ist in einem Sale. Aber gerade ist es für mich auch recht uninteressant, leider. Dann würde ich noch über meinen Pluspunkt reden von der State of Play. Mein Pluspunkt war, dass Metal Gear Solid 4 jetzt endlich von der PS3 befreit wird und auf die neuen Konsolen kommt. Konami hat die Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 angekündigt und zusammen, da ist dann Metal Gear 4 drauf und Peace Walker. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cooles Ding. Ich hoffe, es ist nicht so halbherzig hingerotzt wie die Volume 1. Die hat ja jetzt nochmal ein Update bekommen mit besser Grafik und smootherem Gameplay und. Ich glaube, da musste man jetzt nochmal reinschauen, ob das jetzt wirklich besser geworden ist. Aber die war halt so, ja, es war ganz schön, und dass man dieses Nostalgiegefühl wieder hatte. Aber man hatte sich doch ein paar mehr Verbesserungen gewünscht, ein paar mehr Kleinigkeiten, dass es halt einfach ein bisschen einfacher von der Hand geht. Aber ja, muss man halt sehen, wenn es dann kommt, ob sie dann doch ein bisschen mehr Hand anlegen oder ob das nur wieder so eine Portierung ist, die quasi schlechter ist als die Emulationen, die man halt so haben kann auf dem PC. Leider.
Ja. Mhm. Der vierte, das war jetzt der vierte Teil, meintest du, ne, der jetzt von der PS3 ist das der Teil, wo du irgendwie eine eineinhalbstündige Endcutscene hast? Ja. Oder ist das generell bei den Metal Gear Solid Teilen? Ich weiß so, ich kenne nur diesen Fun Fact, dass bei allem halt die Endcredit-Scene quasi irgendwie 1,5 Stunden geht, also länger als ein Film, und alle immer so, oh, ist vorbei, nee, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und dann irgendwie einer, der schon später dann das endlich mal fertig war.
Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass die 1,5 Stunden, aber sie ist lang. Das habe ich auch gehört. Ich habe ja den vierten Teil nie gespielt. Das ist der auf jeden Fall, wo man Old Snake spielt. Also ich hatte ja keine PlayStation 3. Muss mich da leider outen. Aber es ist halt der Teil, wo man Old Snake spielt. Und den Teil habe ich auf der Gamescom damals gespielt, als der angekündigt wurde. Da haben die so einen Stand aufgebaut, wo oben so Sandsäcke lagen. Und da konnte man sich auf die Sandsäcke setzen und das Spiel spielen. Das war ziemlich cool. Und das war auch die Gamescom, wo ich Kojima umgerannt habe, weil ich mich irgendwie verlaufen habe und auf einmal anscheinend hinter der Bühne war. Und dann dann ging eine Tür auf und ein Typ kam raus und ich lief da lang und ich bin voll in ihn rein und hab noch so, Entschuldigung, Entschuldigung, und hab dann geguckt und hab dann gesehen, dass dann auf einmal so sich so Personenschützer, aber so, also so offizielle Menschen dann vor mich gestellt haben, mich dann so ein bisschen weggedrückt haben, und dann hab ich gesehen, dass es Kojima war, und dann war mir das alles so peinlich. Ist leider immer noch eine
okay, krass.
Eine coole, also coole Anekdote, andererseits war das auch für mich mega. Also es hängt mir immer noch nach und ich schäme mich da immer noch ein bisschen.
Jetzt wissen wir endlich, wer dafür verantwortlich ist, dass Kojima Konami verlassen hat, weil du ihn da umgerannt hast und er sich nicht mehr sicher gefühlt hat. Ja, vielleicht wisst ihr es ja nicht, aber ich bin ja auch ein großer Metal Gear Fan und ein echter Kojima-San-Jünger. Insofern habe ich mich natürlich auch sehr gefreut über die Ankündigung. Muss aber sagen, ich fremde immer noch ein bisschen mit der ganzen Konami-Geschichte. Also es ist halt leider wirklich so, dass bisher zumindest nach dem fürchterlichen Metal Gear Survivor, was ja kurz nach der Trennung von Kojima und Konami rauskam und den doch recht schlampig gemachten Volume 1, obwohl man sich sozusagen gefreut hat, trotzdem die Spiele verfügbar zu haben, will ich gar nicht kleinreden. Weiß ich halt nicht. So, ich freue mich, also Peace Walker und Guns of the Patriots sind zwei der besten Metal Gear Spiele, die es gibt, und gerade auch Peace Walker lässt sich, glaube ich, gut in die aktuelle Zeit auch übertragen. Insofern, glaube ich, ist das schon eine coole Sache, aber es wurmt mich immer noch ein bisschen, dass das quasi so, also dass die Firma nicht den Eindruck gemacht hat, sie hätte das cool aufgearbeitet und hätte Bock, quasi das Erbe mit Würde zu behandeln. Aber man soll ja auch nicht hier Leute verurteilen. Wahrscheinlich sitzen da inzwischen schon ganz andere Leute am Ruder. Und vielleicht wird es ja auch mega cool. Und man hat aus der ersten Master Collection gelernt. Dazu noch ein kleiner Fun Fact. Es gab ja auch ein zweites Spiel von Konami, was angekündigt wurde, nämlich Castlevania. Und das wird von den Entwicklern von Dead Cells entwickelt. Und das freut mich persönlich sehr. Weil Dead Cells, kann man nicht oft genug sagen, ist ein Hammer-Game und hat so ziemlich jeden Knopf gedrückt, den man in dem Genre drücken kann. Und das mit einer Castlevania-Lizenz, da kann man eigentlich wenig falsch machen.
Hatten die nicht sogar auch schon ein Crossover, Dead Cells und Castlevania, wenn ich mich da recht entsinne? Also haben sie zumindest schon ein bisschen Erfahrung, was das angeht. ja, Dead Cells, leider bei mir auch immer noch so ein schwarzer Fleck, habe ich selber nie gespielt, aber ist ja mit einer der beliebtesten Roguelite Metroidvania. Ist es ein Metroidvania? So irgendwie schon, ne? Aber ja, es wird ja immer, wenn ich jemanden darüber reden höre, höre ich immer nur Positives. Darum, wenn die jetzt einen Castlevania, sag ich mal, angehen, neues, kann das, glaube ich, stehen die Zeiger auf, kann geil werden, sagen wir so.
Ja, absolut. Also ich freue mich da auch sehr drauf. Und wenn wir schon bei Ableger sind oder Fortsetzung, dann kann ich auch gleich meinen Plus 1 nochmal von der State of Play erwähnen. Es gab ja auf der PS5 relativ kurz nach Release ein cooles kleines Game, was aus meiner Sicht gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hätte, nämlich Kena. Ich glaube, es liegt daran, dass es einfach verhältnismäßig kurz war doch und nicht so komplex, aber hatte damals eine atemberaubende Grafik. Ich habe es mir ehrlich, ich mache mich da ehrlich, ich habe es mir hauptsächlich gekauft, weil es so unfassbar geil aussah und weil es so niedliche, kleine, Rußmännchen-ähnliche Wesen gab. Und als Studio Ghibli-Fan und ein Besitzer einer PS5 mit Sucht auf coole Grafik-Assets hat das auf jeden Fall alle wichtigen Knöpfe gedrückt und hat sich dann als überraschend gutes Spiel entpuppt. Kena Bridge of Spirits kann man auch heute noch empfehlen, wenn man es nicht gespielt hat. Ist, glaube ich, sogar inzwischen auch für den PC erschienen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein cooles Game. Und davon wurde jetzt für mich total überraschend, vielleicht für andere nicht, aber ich habe es, wie gesagt, vorher nicht gelesen, ein zweiter Teil angekündigt. Ein richtiger zweiter Teil. Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut. Also Kena Scars of Cosmora heißt der neue Teil. Und ich muss sagen, da kann man eigentlich wenig falsch machen, denn das Spiel sieht schon wieder so krass aus. Ich weiß immer nicht, was die machen. Vielleicht liegt es auch an der Welt. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr diesen Podcast hier weglegt, liebe Zuhörerinnen, dann ruft YouTube auf und zieht euch mal den Trailer rein, weil das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Also das Lighting und das Worldbuilding und so, da muss man einfach sagen, wow. Da kann man wirklich, da bin ich immer wieder verblüfft, wie viel da doch geht. Kann ich euch also nur empfehlen und war definitiv ein cooles Plus 1 für mich.
Auf jeden Fall. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass da ein zweiter Teil kommt, weil Kena war eins der wirklichen, ersten wirklich schönen Spiele auch auf der PS5. Muss man so sagen, die hatten unglaublich gute Art Direction und das Gameplay war gut. Und hatte einen richtig knackigen Endboss, muss man sagen. Der war nicht ohne. Das ganze Spiel an sich war relativ, es war nicht super leicht, aber es war jetzt angenehm, würde ich sagen. Also angenehm zu spielen für auch auf einem normalen Schwierigkeitsgrad oder auf einem bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Aber der Endboss hat nochmal so eine Stufe, da musste man wirklich alles anwenden, was man gelernt hat. Und das ging dann auch wirklich über mehrere Phasen, über mehrere Stages sozusagen, und das war mega gut, das hat mir so gut gefallen. Ich habe dann mal bei einem AGDQ oder einem GDQ gesehen, dass es da auch Quick Kills gibt, wie man den relativ schnell in gefühlt Sekunden einfach plättet, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe da lange gekämpft und man konnte zwischen den Phasen sich nicht heilen und das war halt echt fies, weil ich bin dann halt oft in der letzten Phase dann mit ganz wenig Energie gestartet und dachte so, oh Gott, jetzt noch. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich den dann weggemacht habe. Aber war gut. Also die Gegner, sowieso war das Gegnerdesign sehr cool und auch die ganze Story, als das ja Kena ist ja ein Spirit Guide, der halt hilft, dass Seelen übergehen ins Jenseits und so. Und das war echt anrührende Geschichte. Man hat ich will gar nicht so viel vorwecken, ihr solltet das lieber selber spielen, aber es hat ein paar wirklich schöne Szenen gehabt, die auch sehr, sehr traurig waren, weil teilweise halt auch, es ging halt teilweise auch um Kinder, die sich im Wald verlaufen haben und nicht nach Hause gefunden haben und so Geschichten und die dadurch korrumpiert sind und böse geworden sind und dann diese sozusagen Geister zu beruhigen, zu besänftigen und dann halt zu begleiten und den Übergang zu erleichtern. Das war halt schon, hat schon ein bisschen was von Ghost Whisperer, wenn man die Serie kennt, aber es war halt super schön in Szene gesetzt und auch technisch wirklich sauber. Das hat mir sehr gut gefallen. Bitte, und wenn das neue Spiel auch so ist, ey, es ist ja so ein Day-One-Kauf, ehrlicherweise.
Ja, auf Ermangelung einer PlayStation, wie schon erwähnt, habe ich es leider natürlich nicht gespielt. Ich kann mich noch erinnern, als es damals angekündigt wurde, war ja relativ zum Anfang auch der PS5 das war das Spiel, wo alle sagen, oh, das ist dieses Pixar-Look-Spiel. Also es ist ja, glaube ich, auch nur ein relativ kleines Team gewesen, oder beziehungsweise mehr so eine Double-A-Produktion und keine große Triple-A. Und darum waren ja also viele, sag ich mal, doppelt begeistert dieser Qualität, sage ich mal, an Animation von so einem kleinen Team zu sehen. War, glaube ich, auch so ein bisschen das Showcase von wegen, hey, guck mal, oder auch so ein bisschen der Beginn, das, was wir heute haben, ne, auch mit Claire Obscure und so, ne, wir haben kleinere Teams, die aber vor allem auch visuell Spiele bieten können, die halt an die Großen, sag ich mal, mit rankommen. Ne? Und ja, also ich muss es mir mal nochmal genauer angucken. Sollte ich hier in den Genuss mal einer PlayStation 5 kommen oder eines Nachfolgemodells, werde ich es vielleicht auch mal nochmal nachholen. Oder ich habe Glück und es wird irgendwann nochmal für PC.
Ist es bereits.
Aber Sony, ach so, ist es bereits. Okay, dann Shenmue, nein, muss ich.
Genau, seit 2022 auf Steam.
Ah, okay. Na dann,
keine Ausrede.
Steht es mir nicht ins Wenige, zumindest den ersten Teil mal nachzuholen. Ah, so. Jetzt müsst ihr aber bitte nochmal verraten, wie gesagt, ich habe nur dieses Bild gesehen mit dem Goggle of War, habe ich nur den Titel gelesen. Könnt ihr mir da noch ein bisschen, einfach weil das so absurd ist, könnt ihr mir da nochmal ein bisschen was zu verraten, was ist das?
Also das Spiel heißt Project Windless und ist inspiriert von einer koreanischen Romanserie, soweit ich das gelesen habe. Die heißt The Bird That Drinks Tears, also der Vogel, der die Tränen trinkt. Und man spielt einen sogenannten Recon, das ist eine Kriegerrasse, die halt aussieht wie ein riesiger Gockel. Und man schnetzelt sich durch asiatische Sagenfiguren, keine Ahnung, so habe ich es gesehen. Sieht auf jeden Fall interessant aus.
Ja, oh. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe auch nur so ganz kurz was gesehen, oder beziehungsweise nur ein Bild oder sag ich mal, so ganz kurze Szenen. Und es ist auf jeden Fall ein Eye-Catcher und irgendwas, wo man so denkt, okay, WTF, das kenne ich so noch nicht, das sieht irgendwie interessant aus. Ähnlich wie damals mit Black Myth Wukong, finde ich, wenn man das mal ein bisschen vergleicht. Also klar, die Journey to the West ist jetzt kein komplett neues Thema, wurde schon viel in verschiedensten Medien wiedergegeben. Aber als man das erste Mal so Gameplay und so gesehen hat, war ich genauso, okay, what the fuck, was ist das erstmal? Und dieses Gefühl hatte ich hier irgendwie auch wieder so, dieses erstmal, man weiß nicht viel von was das ist, aber das, was ich das erste, als Ersteindruck so gezeigt bekomme, erweckt einfach erstmal direkt irgendwie ein Interesse.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe davon am Anfang gar nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte, das wäre so ein üblicher Gag so von der State of Play. Und vielleicht ist gar kein echtes Spiel und so weiter und so fort. Aber hat sich da dann doch rausgestellt. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht bei der Geschichte, ist der Entwickler. Krafton hat ja zuletzt Last Epoch aufgekauft. Die ARPG-Hoffnung für Nicht-Diablo-Fans. Und hat es in wenigen Monaten quasi runtergewirtschaftet, weil sie statt coole Community-Aktionen lieber coole Monetarisierungsaktionen reingebracht haben. Und auf der Konsolenvariante von Last Epoch auch gleich eine Paywall für die Charakterklasse in der PC-Version eingebaut haben. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich will nicht lügen. Man soll ja sich nicht von Vorurteilen leiten lassen, aber ich bin ein bisschen skeptisch, weil Krafton zumindest bisher sich nicht unbedingt als cooles Studio, also als cooler Publisher dafür erwiesen hat. Insofern mal gucken. So, vielleicht wird es auch ganz geil. Die Story-Prämisse und die Grafik und so finde ich auf jeden Fall richtig geil. Also es ist eine schöne Idee, quasi mal was aufzumischen. Und jetzt kann ich wieder mal mit absolutem Randnischenwissen protzen. Hähne als Hauptcharaktere, das ist nicht das erste Mal. Es gibt einen süßen kleinen Worldbuilder im Zelda-Design, der heißt Super Dungeon Maker. Kann ich mal empfehlen, bei Steam mal nachzugucken. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Editor, mit dem man sich eigene Zelda-eske Level bauen kann, also quasi ein A Link to the Past nachbauen kann, ein Link's Awakening, mit einem Hauptcharakter, der ein Hahn ist. Dafür habe ich festgestellt, wow, es macht einen krassen Unterschied für mich, ob ich einen Hahn oder einen anderen Charakter spiele, weil es hat mich ewig lang nicht abgeholt, bis zu dem Tag, wo es ein Update gab, wo man als Ritter spielen konnte. Und jetzt finde ich es mega geil. Also Hähne als Hauptcharakter haben bei mir einen schweren Stand. Also mal gucken, wie sich es mit Project Windless dann schlägt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt. Mal gucken. Das wird schön. Ich habe aber schon gesehen, es wird so ein Open-World-Spiel und da ist ja bei mir schon wieder so, ich bin da schon ein bisschen raus, weil Open-World-Spiele versuche ich mir immer nicht ans Bein zu binden, weil die mir zu lange gehen und ich nicht so viel Zeit habe gerade. Vielleicht in 2 Jahren oder so. Mal gucken.
Ja, wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt, weil es jetzt erst angekündigt ist und immer wenn irgendwas mit Project vorne dran steht, dann ist er wahrscheinlich sowieso noch eher in der frühen Phase der Entwicklung. Also ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis wir da irgendwie was Fertiges sehen oder halbwegs Fertiges sehen.
Ich bin halt sehr gespannt, ob man sozusagen probiert, einfach die erfolgreichsten Genre-Sachen zusammenzustopfen, weil sie nicht ein bisschen Dark Souls hier, ein bisschen God of War da, bisschen Open World hier oder ob es wirklich ein individuelles Konzept gibt, weil wie gesagt, ich kann es mir aktuell bei Crafter nicht vorstellen, dass da jetzt was richtig Geniales rauskommt, aber man wurde ja schon mal überrascht. Insofern bin ich sehr gespannt.
Ich überlege gerade, Craften, das waren doch die mit Subnautica bzw. Subnautica 2, wo sie die Studio Heads ja dann irgendwie rausgekickt haben, wo er dann ist jetzt immer noch ein laufender Rechtsstreit ist, die auch nicht klar ist, okay, was ist jetzt hier richtig, ne, die ehemaligen Studios, die rausgekickt wurden, sagen natürlich, hey, okay, wir hätten eigentlich eine Bonuszahlung bekommen sollen und jetzt haben sie das irgendwie so gedeichselt, dass sie uns vorher rausschmeißen, dass sie das wahrscheinlich nicht zahlen müssen und Crafton sagt natürlich wieder was ganz anderes, dass die irgendwie nicht kooperativ waren und ja, es der Publisher macht auf jeden Fall wirft kein gutes Licht, da hast du recht, auf die ganze Geschichte und jetzt auch das, was damit mit Last Epoch sag ich mal passiert ist, was ja eigentlich so von Fans für Fans gemacht wurde, sag ich mal so, der Ursprungsgedanke. Das dann zu kaufen und dann erstmal irgendwelche Monetarisierungsscheiß reinzuballern, ist halt auch nicht geil. Also, die machen sich damit keine Freunde, sagen wir so.
Ja, und wir könnten noch einen dritten Fall reinbringen, weil Krafton gehört ja auch InSoy. Und falls ihr euch daran noch erinnert, das sollte ja das neue Sims werden. Nur in asiatischer und witziger. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht genau, habt ihr auch nichts mehr von gehört. Vielleicht wird es da ja noch cool, aber um InSoy ist es nach den ersten brutalen Kritiken über die Performance und so von der Testversion ja auch ziemlich ruhig geworden. Habe jedenfalls länger nichts mehr davon gehört und die Aussage, das wird alles besser machen, was die Fans in Sims 4 schon lange vermisst haben, habe ich auch nicht mehr gehört. Insofern, ja, mal gucken. Also man soll ja, wie gesagt, niemanden verurteilen. Jede IP ist eine neue Chance. Und ich finde ja auch cool, wenn Leute mal was Neues probieren und nicht einfach nur das 8. Remaster von beginnenden Serien haben. Aber ich glaube, da ist zumindest Vorsicht angemessen.
Obwohl InSoy eigentlich, also kann man im Early Access kaufen für 40 Euro. Und das steht bei Mostly Positive auf Steam. Und ich glaube, der Entwickler ist da schon hinterher, gut zu machen. Die haben ja nochmal jetzt ein Update rausgebracht, kurz also jetzt kommt ja kommt der chinesisches Neujahr und so. Aber das hat ja gar nichts damit zu tun, weil das ist ja koreanisches Studio. Aber die haben, glaube ich, ein Holiday-Weekend auch. Also sie haben mal kurz vor den Holidays jetzt nochmal ein Update rausgebracht. Ich verfolge das immer so nebenbei, weil ich weiß gar nicht warum, weil ich Sims 4 irgendwo mal abonniert habe bei einem Subreddit und seitdem kriege ich auch Insol-News bei mir in Reddit reingespült und da habe ich das dann nur gesehen. Und ja, mal gucken. Also ich bin also was heißt gespannt? Ich bin noch guter Dinge. Ich glaube, es ist nicht so schlecht, wie es am Anfang war, aber es ist halt auch noch Early Access. Und ich weiß gar nicht, wann es auch wirklich rauskommen soll, ob es da schon ein Release-Date sozusagen gibt.
Ich glaube, es gibt nur eine Roadmap für 25, 26 jetzt erstmal. Also ja, du hast recht, das steht bei Mostly Positive. Allerdings glaube ich auch viel, weil sozusagen am Anfang extrem viele Leute da gehypt waren und es auch gekauft haben und dann nicht sofort jetzt, also aber es ist halt im Prinzip noch ein Sims 3 irgendwie oder ein Sims 2 quasi vom Inhalt. Also ich habe auch über das Reddit verfolge ich das ab und zu mal so ein bisschen allgemein. Und da war zumindest vor 3-4 Monaten noch der Stand, dass man sich es eigentlich noch nicht holen soll, sondern noch ein bisschen warten soll, weil einfach noch nicht genug drin ist. Also sozusagen die Spielidee ist erkennbar und man macht schon auch viele Dinge geil. Aber man ist ja eigentlich mit dem Versprechen angetreten, quasi Sims abzulösen, mehr oder weniger. Wenn es natürlich auch immer ein bisschen von den Medien so gepusht wird, muss man jetzt auch ehrlich sein, dem Entwickler ist es vielleicht auch egal, der will vielleicht einfach nur ein gutes Spiel machen. Aber da fehlt schon noch eine ganze Menge zu einem Sims, also das muss man schon sagen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Naja, wir lassen uns mal überraschen, ja, was Crafton bzw. die Entwickler für Goggle of War oder Project Windless da noch in der Petto haben.
Tja. Wisst ihr, was das genaue Gegenteil von zu wenig Content in einem Spiel ist?
Zu viel Content in einem Spiel?
Nein, ein Spiel, was eigentlich schon richtig gut ist und immer noch mehr geilen Content rausbringt. Und darum dachte ich mal, machen wir vielleicht nochmal eine Kurve zu dem Carlos absoluten Lieblingsthema, glaube ich, auf der gesamten Welt. Es gab mal wieder ein neues No Man's Sky Update und da ich selber davon noch nicht so viel nur so grob gelesen habe, dachte ich, nutze ich doch mal die Chance und lass mir von Carlos erzählen. Was gibt's Neues und wie gut ist das neue Update? Was kann man jetzt noch alles machen in diesem schon unglaublich großen Spiel inzwischen?
Ja, also das nehme ich natürlich gerne auf die Anfrage. Ja, das neueste Update heißt No Man's Sky Remnant. Und ehrlicherweise hatte ich mir am Anfang des Updates ein bisschen mehr versprochen. Es war jetzt erstaunlich lange ruhig um die Update-Folge. Es gibt ja in der Community einen festen Ablauf dafür. Sean Murray postet ein erstes Emoji, dann ein Dreier-Emoji, dann bestimmte andere Emojis. Es gibt eine ganze Choreografie quasi von einem Samstag bis zu einem Mittwoch, wo dann das Update released wird. Das war auch diesmal so. Was ich an No Man's Sky so beeindruckend finde, ist, dass das ja eigentlich ein rundes Spiel ist und man einfach einen Deckel drauf machen könnte. Quasi die Renaissance ist gelungen, alle sind der Meinung, niemand muss mehr irgendwas beweisen. Und anstatt aber die Gameplay-Elemente, die zu Recht von den Fans auch bemängelt werden, quasi konsequent auszubauen, werden einfach immer noch neue Elemente in das Spiel eingebracht, die quasi das ursprüngliche Spielprinzip immer weiter erweitern und quasi dieses Sandbox-Prinzip immer erfahrbarer machen. Wir sind noch nicht ganz auf dem Level von einem Roblox oder einem Fortnite, aber so viel fehlt auch nicht mehr. Und das aktuelle Update schlägt auf jeden Fall in diese Kerbe, denn es führt wieder eine komplett neue Spielmechanik ein, verbessert aber auch gleichzeitig eine alte, die sogenannten Exo-Fahrzeuge, also quasi Fahrzeuge für die Planetenerkundung, die mit einem der ersten Updates reinkamen, haben eigentlich seitdem eine ziemlich stiefmütterliche Behandlung gehabt und bis auf den buggyartigen Racer, mit dem man so Rennen auf Planeten selber bauen und machen kann und so einem fliegenden Motorrad, wurde davon eigentlich wenig Gebrauch gemacht. Und man hat sich jetzt gedacht, hey, wir haben doch diesen riesigen Exo-Truck, den sogenannten Colossus, der so Art aussieht wie so ein riesiges Mondfahrzeug im Prinzip, wie so ein Truck. Da haben sie sich gedacht, das kann man doch als Anlass nehmen, ein richtiges Trucker-Update einzuspielen. Und hat tatsächlich im Prinzip veränderbare Reifen, Beine und Ladeflächen raufgepackt, hat Müll auf Planeten verteilt und schnurstracks eine Gravity Gun eingeführt, ganz Portal-Style, mit dem man den Müll wirklich anziehen und wegstoßen kann und dann anschließend mit Müllfahrzeugen in eine Müllverbrennung fährt und die auf unterschiedlichste Arten und Weisen für eine Währung vernichtet. Und das einzig Witzige daran ist nicht mal die Spielidee, die natürlich per se schon witzig ist, sondern mal wieder, was alle Leute dafür zweckentfremden. Das heißt, von Versuchen, das mit allem außer diesem Laster, der dafür gedacht ist, diesen Müll zu transportieren, bis hin zu der witzigen Tatsache, dass man die fliegenden Gegnerroboter, die sogenannten Sentinels, ebenfalls mit der Gravity Gun anziehen und wegschleudern kann oder zum Beispiel auch anziehen und dann mit der Waffe draufhalten kann, ist es wieder einfach eine schöne Sache, die offensichtlich darauf ausgelegt ist, dass Leute damit Quatsch machen. Also es geht gar nicht darum, da quasi eine Lore drum zu bauen, sondern es geht einfach darum, den Leuten noch mehr Spielzeug an die Hand zu geben, um auf dem Planeten witzige Sachen zu machen. Und gleichzeitig, und das ist für Leute, die ein bisschen tiefer drin sind, auch ganz spannend, ist es ja schon länger bekannt, dass quasi Spielmechaniken, die in dem neuen Spiel von No Man's Sky, Light No Fire, was vor über 2 Jahren angekündigt wurde und dann nie wieder was dazu gesagt wurde, quasi Spielmechaniken hin und her ausprobiert werden. Also im Worlds 2 Update, dem letzten riesig großen Update von No Man's Sky, wurden quasi schon viele technologische Erkenntnisse aus der Entwicklung von Light No Fire verwendet, um sie ins No Man's Sky Universum zu packen. Und alle sind sich ziemlich sicher, dass quasi das Physikfahrzeugmodell und die Gravity Gun dazu dient, das quasi im No Man's Sky Universum zu testen, damit man es dann in Light No Fire in einem Ein-Planeten-Kontext besser machen kann. Also das Update ist wirklich extrem cool. Klar, es wird jetzt niemanden reinlocken, der bisher gesagt hat, interessiert mich nicht so krass, wenn er ein Weltraumspieler ist. Allerdings lockt es halt immer neue Spielerschaften an. Also es gab vor 3, 4 Updates schon mal ein Fischer-Update, in dem quasi eine Angel eingeführt wurde, mit dem man Fische auf den unterschiedlichsten Planeten und unterschiedlichsten Wetterlagen angeln kann. Ich bin ein absoluter Angelhasser in Spielen. Das heißt, ich habe mich übertrieben gesagt keine 10 Minuten damit beschäftigt und habe trotzdem neue Leute im Spiel gesehen, die quasi wegen dieser Angelmechanik gesagt haben, Mensch, ich mache Angeln in Spielen so gerne und jetzt habe ich irgendwie 18 Quintillionen Planeten, auf denen ich angeln kann. Da schaue ich doch mal rein. Und auch jetzt habe ich schon quasi aus der SnowRunner-Community wieder Leute kennengelernt, die gesagt haben, was, man kann dicke Trucks bewegen und radioaktiven Müll rumfahren und das auf 18 Quintillionen Planeten, na, das ziehe ich mir doch rein. Das heißt, natürlich ist dadurch so quasi dieser Vorwurf, es ist weit wie ein Ozean, aber tief wie eine Pfütze, wird zwar dem Spiel immer noch nicht ganz gerecht, wie ich finde, kann aber verstehen, warum Leute so eine Meinung haben. Und dazu trägt dieses Update nicht bei. Aber es ist halt wieder ein herrlicher Spielplatz für die Leute, die eben das No Man's Sky für das lieben, was es ist, nämlich ein Spiel, in dem es um Erkundung geht, in dem es darum geht, auf Planeten Dinge zu erleben und sich ein bisschen selbst ein Ziel zu setzen. Und jetzt kann man eben auch noch Müllverbrenner werden, wenn man Lust darauf hat. Nicht nur Raumschiffbauer wie im letzten Update und nicht nur Basenbauer wie in den zahlreichen Updates davor. Jetzt kann man auch noch Müllmann werden und trotzdem eine gute Zeit haben. Und dazu muss man sagen, auch dieses Update wieder vollständig gratis, wie jedes einzelne. Es ist inzwischen das 39. Update für No Man's Sky. Seit dem so Release 2016, wir befinden uns also im 10. Jahr, und wer sich das Spiel heute anguckt, wird feststellen, dass es sich auch grafisch keineswegs vor aktuellen Titeln verstecken muss. Es ist wirklich beeindruckend, dass sie es immer noch machen können. Ja, sie haben auch genug Geld verdient, das war auch immer sozusagen transparent, und mit jedem Release wird ja auch immer No Man's Sky um 50% reduziert, wie zu einem Release jedes Updates. Also jetzt glaube ich noch bis zum 23. Februar ist es reduziert. Also gerne an der Stelle nochmal zuschlagen und ansonsten einfach aufs nächste Update warten. Ich finde für, glaube, 24 € oder was das aktuell kostet, wirst du kaum eine geilere Sandbox finden, wenn du Bock auf Weltraum hast. Und was mein Lieblingstag an dieser Stelle, weil er gern in so großen Medien immer vergessen wird, ist, das Spiel ist vollständig PSVR 2 fähig. Und hier auch HTC Vive, also alles auf dem PC und auf der PlayStation 5 ist voll VR-fähig. Das gesamte Spiel ohne Einschränkungen, ohne spezialisierten Modus. Du kannst dieses komplette Spiel in VR genießen, auch das neue Update jetzt. Du kannst dich in VR an das Steuer eines großen Trucks setzen oder deine Gravity Gun benutzen und Sachen durch die Gegend schleudern. Und das in voll VR. Und das ist schon ein krasses Commitment. Und auch wenn Sony seine Brille so ein bisschen im Stich gelassen hat, was Software-Support angeht, bin ich immer noch der Meinung, dass gerade für die aktuellen Angebotspreise der PSVR 2 kann ich jedem Menschen nur empfehlen, wer wirklich Weltraum spielt und VR erleben soll, findet einfach kein besseres auf dem Markt als No Man's Sky. Das ist einfach so. Und das ist eine beeindruckende Leistung als Studio, auch nach dem 39. Update, nach 10 Jahren, noch jeden Modus für VR rauszubringen und parallel dazu die Switch 1, die Switch 2, immer noch die PS4 in Kombination mit der PSVR 1 wird ebenfalls immer noch geupdatet. Das ist absolut crazy. Ja, immer noch die schönste Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht und gleichzeitig ein wirklich spaßiges Spiel.
Und wenn man Besitzer einer Nintendo Switch 2 ist, dann kann man das gerade für 20 Euro abgreifen. Also wer da nicht zuschlägt,
dem ist nicht mehr zu helfen.
Richtig. Also um mal reinzuschnuppern, ist es vielleicht gar nicht schlecht jetzt für 20 Euro. Und bei dem Content, der da mittlerweile drin ist, ist es gar nicht so schlecht. Die Switch-Version hängt ein bisschen hinterher, was die Patches wahrscheinlich angeht. Aber sie kommen auf jeden Fall. Sie kommen halt nur ein bisschen später. Und das ist trotzdem ziemlich cool.
Krass. Dann müsste ich da eigentlich auch mal wieder reinschauen. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber ja. Wo du das VR ansprichst, also ich habe das damals auch noch mit meiner Oculus Rift S, müsste es gewesen sein, ja. Habe ich das auch in VR ausprobiert. Und das hat mich auch einfach aus den Latschen geblasen, wenn du dann da wirklich in deinem Raumschiff sitzen kannst und vom Planet hoch in die Atmosphäre, in die Stratosphäre, ins Weltall fliegst, dann mit Lichtgeschwindigkeit zur nächsten Raumstation und dann auf dem nächsten Planeten wieder landest, da wieder erkundest und das ist in der VR ein VR-Erlebnis, was wirklich krass ist. Und was ich immer auch wieder erstaunlich finde, aber gut finde, ist, selbst wenn du in VR spielst, kannst du mit anderen Leuten, die nicht in VR spielen, trotzdem zusammenspielen. Also auch da, sag ich mal, macht man keine Abstriche, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielen möchte. Und auf jeden Fall ein Spiel, wo ich auch für größten Respekt habe und auch einfach irgendwie mich das glücklich stimmt, weil wenn man mal ganz an den Anfang zurückdenkt, wo Sean Murray in den Interviews davon erzählt hat und er hat eigentlich nur das erzählt, was wir heute quasi jetzt ja haben, weil es immer die Vision war. Und als das Spiel damals rausgekommen ist, leider einfach noch nicht an diesem Punkt war. Und deswegen waren die Leute enttäuscht. Aber das Spiel war im Kopf von Sean Murray und in seinem Team, glaube ich, immer schon da gewesen. Und dass sie das einfach nie aufgegeben haben und es dann letztendlich mit ja jetzt über 10 Jahren Support zu dem gemacht haben, was sie eigentlich immer haben wollten und dann auch dadurch den Respekt und die Community wiedergewonnen haben. Das finde ich ist immer noch einer der schönsten Comeback-Geschichten in der Gaming-History, was man so hat. Ähnlich wie bei Cyberpunk auch, aber hier finde ich es irgendwie nochmal noch mehr wholesome, muss ich ja noch sagen.
Da gibt es auch eine schöne aktuelle Anekdote, weil es gibt ja neben den Main Points eines Updates auch immer eine Reihe von Dingen aus dem bestehenden Gameplay, die gefixt werden. Und da gibt es in der Community einen sehr bekannten Gag, den sogenannten Cloud Guy, also den Wolkenmenschen, weil in den ersten Iterationen von No Man's Sky, so ich würde mal sagen die ersten 10 Updates, sahen die Wolken halt immer noch extrem statisch aus und es war alles richtig blöd und es gab quasi immer einen einzigen Twitterer oder Xer, der unter jedes Update, was rauskam, als erstes gepostet hat, Sean fix Clouds, also bring die Wolken in Ordnung. Und im aktuellen, es gab ja zum Worlds Part 2 Update schon ein großes Wolken-Upgrade, als auch das Wasser geupgradet wurde, aber jetzt im aktuellen Remnant Update wurden nochmal die Wolken massiv verbessert und es wurde quasi als extra Punkt im Update nochmal aufgeführt, jetzt mit noch besseren Wolken, und es war natürlich in der Community auch so eine schöne Reminiszenz, dass quasi auch so wie man den X-Lord bei Rocket Beans quasi in der Community immer noch kennt, wenn man schon seit Anfang an dabei ist, wurde natürlich auch wieder viele Posts, ob der Fix Cloud Guide das jetzt noch liest und sich sozusagen daran erfreut, dass seine Intention da Erfolg gehabt hat. Und was ich dir empfehlen kann, da ja No Man's Sky nie abläuft, wenn du dir das heute mal anguckst, also es gibt inzwischen einen verbesserten Sternenhimmel, ein verbessertes Wellensystem und ein verbessertes VR. Das heißt, also solltest du mal wieder deine Oculus rauskramen oder eine Nachfolgebrille.
Die ist leider kaputt. Ja.
Das tut weh.
Ich warte auf die Steam Frame.
Ja. Also ich kann dir das sehr empfehlen. Da ist wirklich viel passiert seit damals, auch im VR-Bereich. Ist schon beeindruckend. Wenn man heute in den Sternen fliegt, das war ja immer am Anfang so ein bisschen der Vorwurf, dass es auch sehr cartoonig ist. Also wenn man sich so Elite Dangerous anguckt, was ja wirklich mit Sicherheit das Nonplusultra im Bereich realistische Weltraumdarstellung ist, wurde ja quasi in dem No Man's Sky Update vor einem Jahr etwa, wurde quasi der Sternenhimmel auch komplett geupdatet. Also man hat jetzt richtig krasse Sternkonstellationen und Systeme und so. Und ich kann nur sagen, wir machen mal vielleicht bei mir hier eine VR-Runde. Das ist wirklich crazy, wie das inzwischen mit der PSVR 2 hier auch, die ja diese DualSense VR Hebel hat, das ist schon krass, das ist schon wirklich beeindruckend, wie sehr man da drin versinken kann mit den neuen Grafik-Updates auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich warte ja gespannt, dass wir endlich mal neue Infos zum Steam Frame und Steam Machine und so weiter droppt und sobald die Steam Frame bei mir hier auf dem Tisch liegt, ist auch einer der ersten Sachen, die ich dann in VR erstmal anschmeißen werde, um da mal wieder ein bisschen durchs Universum zu düsen. Das ist doch jede Menge viel, was wir heute zu besprechen hatten. Ich glaube, ich könnte so langsam, auch wenn wir wahrscheinlich noch viel mehr hatten, so langsam mal Richtung Ende gehen für heute. Außer es gibt noch irgendetwas, was ihr noch vorher loswerden möchtet, bevor wir die Folge beenden.
Nö, ich würde eigentlich nur noch mal sagen, dass wir auf ein tolles Spielejahr 2025 zurückblicken. Ich muss sagen, Gamer zu sein, da gab es wirklich schon schlechtere Zeiten. Aktuell ist das Problem, kein Spiel mehr zu finden, was einem gefällt, nicht mehr existent. So, es ist viel eher die Gefahr, dass man viel zu viele Spiele hat, die einem gefallen. Und das muss man, finde ich, bei allem Kritik, die man auch an der Gaming-Branche hat und anhand des Geldes, das da verdient wird, einfach mal sagen, es ist eine geile Zeit, Gamer zu sein. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir bestimmt auch in 26 wieder über viele, viele coole Spiele reden werden und viele Gaming-Erlebnisse, die wir gemeinsam gemacht haben. Und da wird uns bestimmt noch einiges in 26 bevorstehen. Da freue ich mich schon tierisch drauf, das mit euch gemeinsam zu bequatschen.
Auf jeden Fall. 26 wird ein interessantes Jahr, würde ich sagen, was Gaming angeht. Schon, wie gesagt, der große Überbau GTA 6. Alle haben Angst, die Spiele rausbringen wollen und alle Spieler sind irgendwie Hype drauf. Oder hoffentlich alle Spieler, keine Ahnung. Aber ja. Also ich bin auf jeden Fall ein Hype. Ich bin nicht gehypt. Also ich bin jetzt nicht so, oh, ich will es jetzt unbedingt sehen. Aber ich bin schon positiv dem gestimmt, dass es ein gutes Spiel wird. Hoffentlich. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Bin da ganz offen. Aber erstmal bin ich da guter Dinge.
Ja. Ich finde, das habt ihr sehr schön gesagt. Ich kann dem erstmal so gar nichts wirklich hinzufügen. Darum bedanke ich mich auch bei euch da draußen, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und dementsprechend, ja, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.